Ja, ich freue mich, dass ich heute die erste Predigt bei euch in Luzern halten darf. Bin doch ein bisschen nervös. Die Gemeinde ist doch ein bisschen größer, als ich es jetzt gewohnt war in Bonn oder in Bar. Aber umso besser, kann man noch mehr Menschen erreichen. Es freut mich, hier einfach zu sein und auch mal euch mit dem Wort dienen zu dürfen. Vielleicht hat der ein oder andere genau den Text schon gelesen. Ihr habt den vielleicht in den Newsletter bekommen oder vielleicht auch draußen auf dem Bildschirm. Weiß ich nicht, ob es dort auch angezeigt wurde. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Essen. Also ich persönlich liebe Essen. Ja, ich könnte eigentlich ständig die ganze Zeit essen. Genau, die anderen geht es vielleicht auch so. Dementsprechend hat man das auch bei mir noch besser gesehen. Mittlerweile nimmt es ein bisschen ab und ich versuche mich ein bisschen mehr zurückzuhalten und das so auf 3 Mahlzeiten am Tag zu reduzieren. Wenn es mal nicht klappt, dann ist der Schrank auch nicht weit weg und dann holt man halt doch eine Kleinigkeit raus. Aber ich bin auch dankbar, dass ich jetzt besser in meine Hosen auch wieder reinpasse. Und ich bin aber dankbar, dass das Essen sowas Leckeres ist. Klar, Essen kann man auch nicht so lecker machen, aber in der Regel ist Essen sehr lecker und Gott hat es so geschaffen, dass es auch einfach sehr gut schmeckt. Es könnte auch alles einfach grau sein oder alles gleich schmecken, aber es gibt so eine Vielfalt und man kann doch so leckere Sachen machen. Und ich bin Gott auch sehr dankbar, dass er mir als Bonus noch eine Frau geschenkt hat, die so lecker und gut kochen kann. Ich liebe es zu essen und ich liebe es auch selber mal zu kochen. Und Welt der Wunder spricht in einem Artikel, wie lange überlebt ein Mensch ohne Nahrung, von folgendem. Wenn Menschen nichts essen, dann schaltet der Körper in den Hungerstoffwechsel. Herzfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur sinken. Am ersten Tag beschafft sich der Körper die Energie aus den Kohlenhydratspeichern. Danach holt er sich Eiweiß aus den Muskeln und nutzt seine Fettreserven. Im nächsten Schritt greift er auf die inneren Organe zurück. Auf 2 bis 3 Monate schätzen Wissenschaftler die Überlebensdauer ohne Essen. Es hängt natürlich immer mit dem allgemeinen Zustand der Person ab. Das Startgewicht spielt eine Rolle und genauso auch der Stoffwechsel. Das heißt, Essen braucht unser Körper, damit er richtig funktionieren kann. Sonst fährt er einfach runter und kann auch letztendlich zum Tod führen. Als Jesus von den Jüngern von Johannes gefragt wird, ob er der sei, der kommen soll, fasst er in Matthäus 11, Vers 5 eigentlich seinen Dienst mit den folgenden Worten zusammen. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Sprich, predigen und heilen hat das meiste von seinem Dienst ausgemacht. Und ich möchte gern heute mit euch eins dieser Heilungswunder betrachten. Und zwar finden wir die Heilung des Aussätzigen in Lukas 5. In Lukas 5 und dort die Verse 12 bis 16. Die könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. In Lukas 5, die Verse 12 bis 16. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann, voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und zugleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, dass es niemandem sagen sollte. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihn zum Zeugnis. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber entwich in die Einöde und betete. Der Zustand des Mannes wird eigentlich in Lukas 5, Vers 12 genauer beschrieben als ein Mann voller Aussatz. Und wenn wir in 3. Mose 13 schauen, finden wir so eine allgemeine Beschreibung von Aussatz. Und hier, sehen wir in 3. Mose 13, Vers 3. Und wenn der Priester die Stelle an der Haut sieht, dass die Haare dort weiß geworden sind und die Stelle tiefer ist als die übrige Haut, so ist es Aussatz. Wenn der Priester das an ihm sieht, soll er ihn für unrein erklären. Hier wird nicht die Krankheit, sondern eigentlich die Person selbst als unrein beschrieben. Und das Wort unrein hat eigentlich mehrere Komponenten. Das kann eine körperliche, aber auch eine geistliche Komponente haben. Und der Aussatz beginnt langsam und kann den ganzen Körper befallen. In Vers 7 und Vers 8 sehen wir das. Wenn aber der Ausschlag weiter frisst auf der Haut, nachdem er vom Priester besehen worden ist, also nach 7 Tagen wird er nochmal betrachtet, ob er rein ist, und er wird nun erneut vom Priester besehen, und wenn der Priester dann sieht, dass der Ausschlag weiter gefressen hat auf der Haut, soll er ihn für unrein erklären. Es ist Aussatz. Und in Vers 45 sehen wir, wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen, das Haar lose, den Bart verhüllt und soll rufen, unrein, unrein. Und das stelle ich mir nicht so angenehm vor, wenn man durch die Straßen gehen muss und immer unrein oder unrein rufen muss. Und der Aussatz isoliert auch den Menschen von der Gesellschaft. Das sehen wir in Vers 46. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Ich denke, ein anderer Text hilft uns noch weiter, so die Gedankenwelt der Jünger und der Menschen von damals mehr zu begreifen. Und das sehen wir in der Geschichte von dem Blindgeborenen in Johannes 9 und dort die ersten 2 Verse. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Also die Gedanken waren, okay, der ist jetzt blind geboren, entweder weil er selbst gesündigt hat, gut, das ist schwierig, als Baby, dass er vielleicht schon gesündigt hat. Das heißt, wenn er es nicht selber war, dann müssen es ja seine Eltern gewesen sein. Und das war wahrscheinlich so das allgemeine Denken zu dieser Zeit. Aber Jesus widerspricht dem hier und auch in Lukas 13, in den ersten 5 Versen, diesem Denken im Allgemeinen. Und in Johannes 9, Vers 8 wird auch beschrieben, dass sie ihn eigentlich nur vom Sehen kannten. Das heißt, sie haben nicht diese persönliche Beziehung auch zu dieser Person gehabt, sondern haben ihn wahrscheinlich auch gemieden. Einfach, weil sie gedacht haben, oh, das ist ein Sünder, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und vielleicht werden die Menschen damals auch so über diesen Aussätzigen gedacht haben. Sicherlich wurde er gemieden und dass sie seinen Aussatz als Strafe Gottes gesehen haben. Wir haben gesehen, dass es sich laut Gesetz, dass es sich Menschen nicht nähern darf. Und wenn man sich anderen Menschen nicht nähern kann, dann bedeutet das ja auch, dass man nicht diese Berührung bekommt. Und ich habe dazu einen interessanten Artikel in der Geo gefunden, in der Nummer 7 von 2017, mit dem Titel Warum Berührung früher alltäglicher waren. Und es gibt uns einen kleinen Einblick darüber, was Berührungen im Mittelalter zumindest bedeutet haben. Genau, schon da. Im Mittelalter zählten Berührungen mehr als der Augenschein. Die mittelalterliche Gesellschaft war reich an solchen taktilen Praktiken. Geschäfte wurden per Handschlag gemacht, Krone und Klerus beendeten Streit mit einem Friedenskuss, Untergebene legten ihre Hände in die ihres Herrn, um sich zum Dienst zu verpflichten. Die meisten Menschen waren Analphabeten, schriftliche Verträge wurden nutzlos und Berührungen verbindlich. Also der Körperkontakt war alltäglich. Deshalb vertrauten sie eher dem Handfesten Tastsinn als dem trügerischen Augenschein. In den folgenden Jahrhunderten aber vollzog sich ein tiefgreifender Sinneswandel. Komplexere Handelsbeziehungen erforderten neue Vertragsformen. Bildung schaffte neue Klassen, Benimmregeln wurden strenger. In einem französischen Erziehungsberater von 1774 heißt es, Kinder müssen dazu erzogen werden, alles, was sie sehen, nur mit ihren Augen anzufassen. Ich denke, das haben wir wahrscheinlich als Kinder auch, dass man nicht überall alles anfassen darf. Das galt bald auch für Museumsbesucher. Erkundeten sie in früheren Kuriositätenkabinetten noch Objekte mit der Hand, verschwanden diese im 19. Jahrhundert in gläsernen Schaukästen. Das Sehen hatte die Oberhand gewonnen. Wenn wir zurückkommen zu unserem Text in Lukas 5, Vers 12. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum sagt nicht der Mann, okay, wenn du willst, kannst du mich heilen? Und warum sagt er, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und ich habe das dann im Griechischen nachgeschaut und da gibt es das Wort Katarizo, müsst ihr euch nicht merken, aber das hat mehrere Facetten und unter anderem bedeutet das einfach, wenn man zum Beispiel in eine Pfütze getreten ist und dann so der ganze Schlamm an einem ist, dann ist es so der physische Schmutz, den man einfach abwaschen muss. Es kann natürlich auch das kultisch verunreinigte Krankheiten sein, besonders auch der Aussatz oder auch das Reinmachen von der Sünde sein. Und es gibt manches, was Gott so prinzipiell als unrein bezeichnet. Wenn wir zum Beispiel so an die Speisegesetze denken in 3. Mose 11, hier erklärt Gott eigentlich alle Speisen entweder für rein oder für unrein. Und manche Speisen sind einfach nicht geeignet für den Heiligtumsdienst und damit auch mit den verbundenen Opfern. Und so macht es auch Sinn, dass wir selbst vielleicht auch nichts Unreines essen sollen, wenn wir daran denken, dass wir eigentlich ein Tempel des Heiligen Geistes sind, wie es in 1. Korinther 6, Vers 19 auch heißt. Und bei der Wortstudie mit dem Wort Katarizo habe ich auch noch einen Text gefunden, der mir so ins Auge gefallen ist, in 3. Mose 10, Vers 10. Und dort heißt es, ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was rein und was unrein ist. Und ich kam eigentlich ziemlich schnell so zu dem Gedanken, okay, vielleicht ist es ja so eine Parallelaussage. Man hat auf der einen Seite was heilig und was unheilig ist und rein und unrein, dass man das vielleicht als gleich bezeichnen könnte. Also dass unheilig auch mit unrein gleichgestellt wird und rein mit heilig. Da ich selber nicht viel Ahnung von Grammatik habe und auch nicht so stark in Germanistik bin, habe ich mich gefragt, ja, kann ich die Behauptung jetzt einfach hier so im Gottesdienst nach vorne bringen? Hab's jetzt doch gemacht. Mir ist letztendlich auch noch was eingefallen, denn wir haben ja festgehalten, dass manche Speisen für den Heiligtumsdienst, also für den Tempel, auch nicht geeignet sind. Und das könnte natürlich daran liegen, dass der Tempel an sich was Heiliges ist und deswegen soll auch was Unreines einfach nicht in den Tempel hinein. Ich denke dabei, bei dem Gedanken muss man aber vorsichtig sein, dass man nicht anfängt, okay, das heißt jetzt nicht, wenn ein Mensch durch Krankheit oder durch Sünde verunreinigt ist, dass er nicht mehr in den Gottesdienst oder sich nicht mehr Gott nähern darf. Sondern genauso wie der Mensch, der Aussätzige sich Gott genähert hat, sollen auch wir uns Gott nähern dürfen und auch darum bitten können, dass wir gereinigt werden. Aber so können wir vielleicht auch verstehen, weshalb der Aussätzige Jesus bittet, dass er gereinigt wird und dass er nicht einfach nur sagt, dass er geheilt wird. Weil Unreinheit eben das Körperliche bedeuten kann, aber auch das Religiöse. Und er sehnt sich wohl danach, dass er sich Gott einfach wieder nähern kann, dass er wieder mit Gott in Berührung kommen kann. Weil eben das Volk damals gedacht hat, dass Sünden des Einzelnen oft eine Ursache von Krankheit waren, dass er sich als Sünder gefühlt hat und so er sich Gott nicht mehr nähern konnte. Und klar Krankheiten gibt es einfach nur, weil es Sünde auf der Welt gibt, aber es heißt nicht nur, weil jemand gesündigt hat, dass er automatisch dadurch krank wird, oder wenn jemand krank ist, dass er automatisch gesündigt haben muss. Und dass wir nicht das Urteil erlauben können, wenn jemand krank ist, dass er automatisch der größte Sünder dieser Welt ist. Und ich denke, darüber darf sich niemand ein Urteil erlauben. Und ich fand es auch interessant, dass ganz anders als die 10 Aussätzigen, die wir vielleicht aus Lukas 17 kennen, aus den Versen 11 bis 19, dort waren die 10 Aussätzigen, die haben so aus der Distanz Jesus angesprochen und gefragt, ob er sie heilen kann. Und in unserer Geschichte wirkt es wohl so, dass der Aussätzige nahe zu Jesus gekommen ist, weil Jesus ihn dann auch gleich berühren konnte. In beiden Berichten geschehen diese Heilungswunder. Das heißt, von der Distanz hat es wohl nicht den Unterschied gemacht. Aber für mich war so die Frage, ob so dieses Näherkommen zu Jesus, ob das vielleicht auch ein größeres Vertrauen ausgedrückt hat. Oder es kann auch zeigen, okay, er kam einfach in seiner größten Verzweiflung, kam einfach zu Jesus und wollte darum bitten, dass er von ihm geheilt werden kann. Und der Aussätzige fällt in Lukas 5, in unserer Geschichte, fällt er vor Jesus nieder. Er erniedrigt sich selbst und erkennt damit auch die Autorität von Jesus an. Und mit den Worten, willst du, gibt er Jesus auch die Entscheidungsmöglichkeit, ob er ihn heilen möchte oder auch nicht. Er gibt Jesus die letzte Entscheidungsmöglichkeit, das letzte Wort. Klar, wir wissen nicht, was der Aussätzige vorher vielleicht schon unternommen hat, ob er versucht hat, irgendwie durch ein Heilungsbad oder sowas sich irgendwie wieder Heilung zu verschaffen oder vielleicht auch schon irgendwo anders hingegangen ist. Wir wissen es einfach nicht. Aber was wir sehen können, ist, dass er mit der Aussage, so kannst du mich reinigen, zeigt, dass Selbstheilung bzw. diese Selbstreinigung nicht möglich ist. Und dass er daran glaubt, dass nur Jesus heilen kann. Dieser Mann glaubt an die Kraft von Jesus. Und mich fasziniert die Reaktion von Jesus. Direkt nachdem die Person ihn fragt, ob er ihn reinigen kann, ist für Jesus eigentlich sofort klar, was er macht. Er sagt sofort, ich will, sei rein. Im Griechischen sind es nur zwei Worte, telo und katharisteti. Mit Sprachen habe ich es nicht immer so. Aber das sind die zwei griechischen Wörter. Und im Griechischen sind immer so die Satzteile irgendwie alles so miteinander verschmolzen. Im Deutschen, wenn man das dann übersetzt, ist es, ich will, sei rein. Aber ich finde es einfach faszinierend, dass Jesus einfach nicht viele Worte verlieren will. Er fragt jetzt dann nicht nach, ja, warum bist du jetzt aussätzig und so weiter, sondern er kommt klar zum Punkt und zeigt eigentlich, dass er helfen will und sagt einfach, ich will, sei rein. Und Jesus berührt ihn. Und das war eigentlich das Tabu, das war so das Unmögliche. Das sehen wir auch in den Angesichtern von den Personen außenrum. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, wieso berührt ihn Jesus? Er hätte ja genauso wie bei den anderen Aussätzigen einfach sagen können, ich will, sei rein. Und ich habe nach ein bisschen Recherchen was Interessantes gefunden von Zach Thomas. Und er spricht in dem Buch Healing Touch auf Seite 16 und 17 davon, dass man nicht ohne Berührung leben kann. Ich habe für euch so den größten Teil von dem Zitat mal rausgenommen, habe es versucht zu übersetzen auf Deutsch, damit wir es ein bisschen einfacher haben mitzufolgen. Berührung kann als eine der Grundlagen des Überlebens angesehen werden, zusammen mit Nahrung, Wasser, Sauerstoff und so weiter. Studien an neugeborenen Tieren und Menschen zeigen, dass keine von ihnen ohne äußere Berührung überleben kann, also lange überleben kann. Tiere, die in den ersten Monaten gestreichelt und gehalten wurden, überlebten nicht nur, sondern entwickelten sich in jeder Hinsicht schneller als jene, die isoliert blieben. Und ein Artikel der New York Times aus dem Jahr 1988 berichtet, dass Frühgeborene, die 15 Minuten täglich massiert wurden, 47% schneller an Gewicht zunahmen als andere, die in ihren Inkubatoren allein gelassen wurden. Sie zeigten Anzeichen dafür, dass das Nervensystem schneller reifte und wurden im Durchschnitt 6 Tage zuvor aus dem Spital entlassen. 8 Monate später schnitten die massierten Säuglinge bei Tests der geistigen und motorischen Fähigkeiten besser ab als diejenigen, die nicht massiert wurden. Unser Bedürfnis nach Berührung ist wie unser Bedürfnis nach Nahrung. Tatsächlich ähneln die Symptome der mangelnden Berührung auffallend denen der Mangelernährung, wie verzögertes Knochenwachstum, mangelnde Gewichtszunahme, schlechte Muskelkoordination, schwaches Immunsystem, allgemeine Energielosigkeit. Also Berührung ist, wie Essen, lebensspendend. Und diese Zeilen sollten uns prinzipiell auch zum Nachdenken bringen. Bin ich persönlich großzügig mit meinen Berührungen, meinen Kindern oder meinem Partner gegenüber? Das sind noch Fotos von meiner Nichte, die ist vor 4 Wochen auf die Welt gekommen. Ich habe sie leider selber noch nicht in die Arme nehmen können, aber ich freue mich schon darauf. Und Jesus als unser Schöpfer wusste ganz genau, was eigentlich hinter diesen Berührungen steckt. Und er wusste genau, wie es diesem Menschen auch gegangen sein muss, der nicht diese Berührung in seiner Vergangenheit erlebt hat. Und er zögert nicht mit dieser lebensspendenden Berührung. Und als mir bewusst wurde, dass Jesus ihn nicht nur berührt hat, sondern auch mit ihm gesprochen hat, kam mir so der Gedanke auf, dass Schweigen eigentlich eine der schlimmsten Formen von Strafe ist. Und das fand ich auch bestätigt durch einige Artikel, welche ich auch online fand. Und die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte auch einen Artikel mit Schweigen ist Gift. Und auch mit dem Untertitel Kaum etwas schmerzt Menschen mehr, als von anderen ignoriert zu werden. In solchen Situationen kann sogar eine Beleidigung willkommen sein. Hauptsache, man hört irgendwas von einem anderen. Und Jesus stellt eigentlich genau den Gegensatz dar. Er spricht die Person an, mit der wahrscheinlich alle anderen nichts zu tun haben wollten, die niemand anders angesprochen hat. Und die Folgen der Berührung sind vielleicht offensichtlich. Man hat gesehen, dass auf einmal dieser Aussatz von ihm gewichen ist. Auf einmal sah die Person ganz anders aus. Und in Markus 1, Vers 42, wo eigentlich von derselben Begebenheit berichtet wird, drückt sich das noch besser aus. Und alsbald, oder das Wort Euthys, kann auch mit sogleich sofort übersetzt werden, wich der Aussatz von ihm. Und er wurde rein. Also die Heilung ist zum einen körperlich gewesen, das heißt der vorherige Aussatz, der ihn sicherlich lange geplagt hat und der sehr unangenehm ist, war einfach weg. Jesus hat ihn einfach geheilt, das ist einfach ein Wunder geschehen. Und was muss das für ihn für ein Gefühl gewesen sein, wenn auf einmal das, was ihn lange geplagt hat, auf einmal einfach weg ist, wenn er von dem einfach befreit ist? Und er hat auch diese Reinigung erlebt. Okay, er ist wieder angenommen worden. Er konnte sich Gott wieder nähern. Er konnte mit Jesus in Berührung kommen. Und wenn wir mit Jesus in Berührung kommen und uns von ihm reinigen lassen, geschieht auch diese Befreiung von Sünde, von dem, was uns belastet. Und Dankbarkeit wird sicherlich auch für ihn eine Riesenrolle gespielt haben. Und denn demjenigen, dem viel gegeben wird, hat umso mehr Grund zu danken und zu lieben, wenn wir das mit Lukas 7, 36 bis 50 vergleichen. Und ich fand es interessant, dass der Aussätzige eigentlich zu einem Nachfolger von Jesus wird. Er hat nicht das gemacht, was Jesus ihm gesagt hat, sondern ist eigentlich sofort rausgegangen und hat den Menschen davon erzählt, was Jesus an ihm getan hat, was Gott für ein Wunder vollbracht hat. Und später in Markus 14 sehen wir, wie er selber eigentlich zu einem Gastgeber für Jesus und für seine Jünger wird. Vielleicht ist euch aufgefallen, wo wir den Text miteinander gelesen haben, ganz am Anfang, dass Jesus ihm gesagt hat, er soll nicht das weiter erzählen, sondern soll zum Priester gehen und sich beschauen lassen, also sich untersuchen lassen und das Opfer bringen, was Mose eigentlich beauftragt hat. Und da fragt man sich ja, warum macht er das? Eigentlich ist es doch unser Missionsbefehl. Wir sollen rausgehen und sollen den Menschen Gottes Botschaft verkünden. Aber in der Situation sagt Jesus, nee, zeig dich erstmal den Priestern. Interessant finde ich, dass Jesus damit völlig in Übereinstimmung mit dem Gesetz ist und dass er nicht dem widerspricht, was Mose den Menschen weitergegeben hat. Und vielleicht auch falsche Vorstellungen über den Messias, dass er das Gesetz aufheben würde, wurden aus dem Weg geräumt. Und Jesus hatte wohl einen Plan für sein Leben, dass er ihm gesagt hat, ja, verkündige es nicht weiter. Und vielleicht sehen wir auch hier so einen Aufruf für den Gehorsam, weil das widerspricht ja eigentlich unserem natürlichen Menschenverstand, dass man eigentlich das weitererzählen will, wenn man was Besonderes erlebt hat. Und er sollte es eigentlich niemandem sagen und erzählte es doch weiter. Er sollte sich dem Priester zeigen und das geforderte Opfer aufbringen. Und er geht nicht zum Priester. Vielleicht wusste Jesus, was für Konsequenzen das hat, wenn er das einfach weitererzählt. Und es war nicht die Zeit, jetzt das momentan weiter zu erzählen. Wenn wir das in Lukas 5, 16 oder auch in Markus 1, 45 lesen, dann sehen wir, dass Jesus nicht mehr die Möglichkeit hat, in dem Dorf einfach weiter zu predigen. Und dass er sich deswegen in die Einöde zurückgezogen hat, weil einfach so viele Menschen zu ihm geströmt sind, dass er einfach völlig übertrampelt wurde. Was mich fasziniert hat an dieser Geschichte, ist, dass Jesus genau auf die Bedürfnisse eingeht, die dieser Mensch hatte. Er geht sehr einfühlsam mit Menschen um. Er spricht zu ihm und gibt ihm die Berührung, das, was ihm eigentlich lange gefehlt hat, und heilt ihn. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wie gehe ich persönlich mit meinen Mitmenschen um? Schaue ich nach ihren Bedürfnissen oder schaue ich nur auf mich selber? Und ist mir das wichtig, was ich selber brauche und was ich selber möchte? Und dass Jesus sich nicht nur um die körperliche, sondern auch um die geistliche Gesundheit des Menschen bemüht. Und sorge ich mich um das körperliche und um das geistliche Wohl von meinen Mitmenschen? Ist es mir wichtig, wie es meinen Mitmenschen geht? Wie es ihm im Glauben geht, spreche ich ihn darauf an. Nicht, dass ich sage, oh nein, du hast jetzt einen kleinen Glauben, sondern dass ich wirkliches Interesse daran habe, wie es dem anderen geht. Ich denke, wir können diesen Aussatz als Sinnbild auch für die Sünde sehen, die uns buchstäblich auffrisst und zerstören kann. Und durch die Sünde erkennen wir vielleicht auch weniger das Spiegelbild Gottes in uns. Vielleicht ziehen wir uns auch mehr aus der Gesellschaft zurück, ziehen uns aus der Gemeinde zurück. Und es kann natürlich auch Beziehungen zerstören und dass die Sünde auch isoliert. Ich habe Angst, dass ich mich Gott nicht mehr nähern kann. Es scheint irgendwie hoffnungslos. Und mache ich meine Mitmenschen darauf aufmerksam, dass Jesus diese Hoffnung ist? Dass ich jederzeit zu Jesus kommen kann und immer Hoffnung besteht. Heutzutage gibt's nicht mehr so viel Aussatz. Mir wurde gesagt, man kann es mit Antibiotika ganz schnell, und ich weiß nicht wie schnell, aber es gibt mehr Heilungschancen als damals zumindest. Und heute gibt's nicht mehr so viele Aussätzigen in der Gemeinde. Aber ich denke, jeder von uns hat irgendein Problem mit der Sünde, das uns belastet. Und Jesus will und kann auch helfen. Und er möchte mit dir in Berührung kommen. Er ist da, wenn niemand anders in deiner Nähe sein möchte. Und du kannst einfach so zu Jesus kommen, wie du bist, wie du es auch am Anfang vom Gottesdienst gesagt hast. Es kommt nicht darauf an, was ich anhab oder wie ich bin, wer ich bin, sondern ich kann so kommen zu Jesus, wie ich bin. Und es ist auch egal, wie andere über mich denken. Ich kann einfach zu Jesus kommen und mit ihm in Berührung kommen. Wag einfach den Schritt. Jesus ist da und möchte, sehnt sich danach, dass du zu ihm kommst. Und Jesus ist bereit, dir zu sagen, was du tun kannst. Und du bist frei zu entscheiden, will ich das machen oder will ich das nicht machen. Komm zu Jesus. Amen.